Clicksafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Clicksafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, wie schaffen es Falschmeldungen in die Schlagzeilen? Und wie immer habe ich mir dafür einen Gast eingeladen und das ist heute Leonie Oehmig. Hallo Frau Oehmig.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Frau Oehmig, Sie arbeiten beim ISD Germany, das ist das Institute for Strategic Dialogue oder auf Deutsch das Institut für strategischen Dialog, einem Think Tank, der hier in Deutschland in Berlin beheimatet ist. Sie können aber gerne gleich noch etwas mehr zu der Arbeit erzählen. Und dort sind Sie tätig als Policy Associate mit den Schwerpunktthemen Digital Services Act, geschlechtsbasierte Gewalt im digitalen Raum und Deepfakes. Sie habe ich aber heute eingeladen, denn ich bin durch ein anderes Schwerpunktthema von Ihnen auf Sie aufmerksam geworden, nämlich einen Report, an dem Sie mitgewirkt haben und über den wir heute sprechen wollen. Und in diesem Report geht es um sogenannte Hoaxes, richtig?
Richtig, genau. Ja, ein schwer zu übersetzendes Wort.
Vielleicht können wir es mal versuchen. Ich hätte jetzt es erstmal mit Falschmeldungen vielleicht übersetzt. Ist das einigermaßen richtig?
Ja, vermutlich ja. Eine Kollegin von mir hat es, glaube ich, mal so eine Art schrecklichen Scherz oder so versucht zu übersetzen. Also es ist, es gibt tatsächlich, glaube ich, kein Äquivalent dafür im Deutschen. Deshalb würde ich auch versuchen, im Gespräch bei dem Begriff Hoax zu bleiben.
Okay, gerne.
Aber am ehesten ist es schon so eine Art Falschmeldung, Internetschwindel, ja.
Und haben Sie sich einen bestimmten angeguckt und das auch analysiert, wie sich so etwas verbreitet? Das wollen wir auch gleich noch vertiefen, aber bevor wir da einsteigen, würde ich gerne erst noch einmal kurz von Ihnen erfahren, warum sich das Institute for Strategic Dialogue mit diesem Thema beschäftigt hat. Also was macht dieses Institut generell? Normalerweise ist das ein typisches Thema, womit Sie sich in Ihrer Arbeit beschäftigen, Sie und Ihre Kolleginnen. Und was sind vielleicht auch andere Themenfelder, auf denen sich das ISD betätigt? Einfach nur, damit die ZuhörerInnen ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was dieses Institut hier in Deutschland und auch in England und in den USA für Arbeit leistet.
Genau, also erstmal vorneweg, das ISD Germany ist zwar in Deutschland und in Berlin ansässig, ursprünglich kommt unser Think and Do Tank allerdings aus Großbritannien und wir haben auch noch ein Büro in London, auch in den USA und in Jordanien. Und was wir machen ist, wir beschäftigen uns ganz grob gesagt mit digitalen Bedrohungen. Also der Fokus liegt hierbei auf digitalem Hass, Polarisierung, Desinformation, Extremismus, auch Terrorismus, ausländische Einflussnahme, also sehr breit gefächert. Und wir beleuchten dabei vorrangig die digitale Dimension. Also ich persönlich arbeite viel mit dem Fokus auf großen Plattformen, eben sowas wie TikTok, Instagram, Facebook und auch X. Und unser Ziel ist es, dass wir unsere Forschungsergebnisse, wie beispielsweise sowas wie den Hoax, den wir untersucht haben, über den wir im Folgenden sprechen werden, versuchen in präzise Handlungsempfehlungen zu übersetzen und betreiben somit auch Policy-Arbeit. Und was wir auch machen, ist, dass wir auch Action-Arbeit machen in verschiedenen Ländern, wo wir beispielsweise Trainings oder Capacity-Building machen. Und genau, so viel erstmal zum ISD.
Also hier direkt schon mal der Hinweis, alle Dinge, über die wir reden, das wird alles auch in den Shownotes verlinkt, natürlich auch die Seite von dem Institut. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, da mal drauf zu gucken. Ich habe da auch schon einige von den Publikationen gelesen, sehr interessant, eine gute Quelle auch, wenn man im Bereich Medienpädagogik unterwegs ist. Viele gute Hintergrundinformationen, die man da finden kann. Jetzt wollen wir aber dann zu dem Report kommen, über den wir eigentlich sprechen wollen. Und ich sage einmal den kompletten Titel des Reports, der ist auf Englisch und lautet: When Hoaxes Make the Headlines, the Spread of National Rape Day on TikTok. Also auf Deutsch, wenn Hoaxes, Falschmeldungen in Klammern, in den Schlagzeilen landen, die Verbreitung des National Rape Day auf TikTok. Frau Oehmig, können Sie uns erst einmal einen kleinen Überblick geben, worum es sich bei diesem National Rape Day handelt? Also ich übersetze das auch nochmal kurz aufs Deutsche, das wäre dann der nationale Vergewaltigungstag. Ich denke, es gibt HörerInnen, die haben noch nichts davon gehört. Können Sie einmal ganz kurz erklären, was es mit diesem Begriff auf sich hat?
Ja, also dieser National Rape Day Hoax, dabei ist ganz wichtig zu sagen, eben es handelt sich um einen Hoax, es ist kein echtes Phänomen, es ist kein echter Tag. Es geht darum, dass auf TikTok die falsche Information verbreitet wurde, dass große Männergruppen angeblich am 24. April insbesondere Mädchen und Frauen vergewaltigen würden oder dass dafür aufgerufen würde, dass das passiert. Und dass zusätzlich an diesem Tag Vergewaltigung straffrei sein. Und dieses Video habe ich selbst nicht gesehen, wo das sozusagen herkommt das allererste Mal. Aber was man halt vor allem gesehen hat, ist auf TikTok, dass Warnungen über diesen angeblichen Rape Day kursiert sind. Nochmal dazu gesagt, wir haben nicht beobachten können, dass es entweder an diesem Tag oder auch im letzten Jahr oder auch in den Jahren davor eine tatsächliche Zunahme von Gewalttaten im Zusammenhang mit diesem angeblichen Nationalen Vergewaltigungstag gegeben hat. Und wir haben auch nicht beobachten können, dass sich tatsächlich innerhalb von Communities dazu aufgerufen wurde, sich jetzt irgendwie zu versammeln oder tatsächlich auf der Straße Frauen und Mädchen übergriffig zu behandeln. Also das nochmal dazu gesagt. Und dieser Rape Day, den wir, oder dieser National Rape Day Hoax, den wir untersucht haben, das haben wir uns im letzten Jahr angeschaut, im Jahr 2024. Da ist er nämlich das erste Mal so richtig viral gegangen in Deutschland. Und das ist aber nicht das erste Mal, dass dieser Hoax aufgetaucht ist. Also meine Kollegin und ich haben gefunden, dass die ersten Erwähnungen von so einem angeblichen Rape Day im Jahr 2010, auf Twitter war es damals, gefunden wurde. Das hielt sich aber alles, sage ich mal, sehr vage und man wurde daraus nicht so richtig schlau, was diese Posts jetzt eigentlich, ja, was das eigentlich genau beinhaltet. Und im Zusammenhang mit dem 24. April, der ja jetzt auch im Jahr 24 dann als angeblicher nationaler Rape Day als Datum genannt wurde, da haben wir die erste, in Verbindung damit haben wir das erste Mal im Jahr 2019 gefunden. Das geht auf eine Urban Dictionary Definition zurück. Und
kurz eingehakt, das Urban Dictionary ist was?
Das ist eine Website quasi, auf der sich, auf der solche Trends oder auch Begriffe sozusagen definiert werden. Ich kann Ihnen aber wenig darüber sagen, wer da wirklich die AutorInnen sind. Aber wir haben eben in der Research geschaut, okay, wo finden wir das erste Mal diesen National Rape Day in Verbindung mit dem 24. April?
Ja, ich denke, bei dem Urban Dictionary, wenn ich das richtig weiß, können einfach UserInnen unter irgendeinem Profilnamen da einfach was posten. Da findet man absoluten Quatsch neben sehr guten Einträgen. Ne? Also das ist durchaus eine Ressource, die man auch manchmal benutzen kann, wenn man wirklich irgendwie zu einem Meme oder so irgendwas wissen will.
Genau.
Man muss halt nur gut unterscheiden können zwischen, was ist einfach Unsinn, der da auch viel verbreitet wird, und was sind richtige Informationen. Ne? Und da ist das erste Mal, also das scheint die Quelle zu sein für dieses Datum.
Zumindest für diesen Zusammenhang. Und dieser Hoax, also im Sinne von, dass diese Fehlinformation viral gegangen ist, das haben wir beobachten können in 4 Ländern. Also im letzten Jahr insbesondere in Deutschland, aber im Jahr 2021 im anglosächsischen Raum, also in den USA und auch in UK und auch in Frankreich. Demnach in 3 verschiedenen Sprachen, also Deutsch, Französisch und Englisch. Und wir haben eben gesehen, dass im Jahr 2021 der Peak dieses Hoaxes in der englischen Sprache und auch in der französischen Sprache war und erst im Jahr 24 dann in Deutschland. Und was, glaube ich, jetzt wichtig ist an der Stelle zu sagen, auch der Titel unseres oder die Frage unseres heutigen Gespräches und auch der Titel unserer Untersuchung, in Deutschland verlief das Ganze so ein bisschen anders als in den anderen Ländern und vor allem wurde hier dieser Hoax eben befeuert durch die mediale Berichterstattung und durch ein Schreiben der Berliner Senatorin, die eben vor diesen Tag gewarnt hat an Berliner Schulen.
Da wollen wir gleich auch noch einsteigen auf jeden Fall. Ich würde gerne kurz noch eine Frage zu der Methodik stellen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie kann man messen, welche Verbreitung ein Hoax auf Social Media hat? Wie haben Sie das rausfinden können? Und Sie haben das ja auch jetzt dann über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren zurückverfolgt. Wie funktioniert sowas?
Genau, also zum einen möchte ich erstmal dazu sagen, dass wir primär auf die Verbreitung auf TikTok geschaut haben, dass der Datenzugang bei TikTok aber nicht sonderlich großartig ist und wir deshalb auch geschaut haben, weil wir davon ausgehen, wenn es einen Trend oder einen Hoax auf einer Plattform gibt, dass es vermutlich auch auf anderen Plattformen so ist. Deshalb haben wir uns auch X angeschaut, Reddit, Tumblr, YouTube und auch auf Blogs und Foren geschaut, auch auf Facebook und Instagram, und da haben wir eben mit verschiedenen Programm, sage ich jetzt mal, gearbeitet und uns da vorrangig die Erwähnungen angeschaut und auch das Engagement, also so wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Weiterleitungen und dann natürlich auch eine ganz manuelle Suche, wenn man die Begriffe, die im Zusammenhang mit diesem Tag stehen, beispielsweise bei TikTok eingibt.
Und jetzt zurückkommend auf diesen zeitlichen Unterschied, wann der Hoax in welchen Ländern besonders verbreitet war. Das finde ich, also da kann ich auch nochmal allen Zuhörerinnen sagen, gerne mal in diesen Report reingucken. Wie gesagt, der wird verlinkt auch. Das ist echt interessant. Das ist ja auch visuell aufbereitet in dem Report. Dann kann man es richtig gut sehen, wie das zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Ländern verbreitet war, wo da die Höhepunkte sind. Eben in Deutschland, wie Sie gesagt haben, dann als letztes, dann 2024 erst. Und ja, da wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, Sie haben es gerade schon angedeutet, Berichterstattung hat was damit zu tun, auch Warnungen aus der Politik haben was damit zu tun. Was ist da passiert? Wie kam es dazu, dass ein Hoax, von dem eigentlich zu dem Zeitpunkt auch schon bekannt war, dass es ein Hoax ist, dass der nochmal mit so einem deutlichen zeitlichen Abstand in Deutschland plötzlich relevant wird?
Genau, und ich glaube, für diese Frage ist es eben auch nochmal wichtig zu sagen, in den anderen Ländern, nach diesem Peak gab es sozusagen, diese Videos sind viral gegangen, daraufhin wurde reagiert und auch da gab es Warnungen. Es gibt sogar Berichte darüber, dass eine Elfjährige ein Messer mit in die Schule genommen hat in England, um, ja, weil sie sozusagen Angst hatte vor diesem Tag. Und daraufhin gab es natürlich auch Warnungen und auch mediale Berichterstattung, die aber diese Angst tatsächlich zusätzlich befeuert haben. Und in Deutschland ist es nun eben so gewesen, dass wir, und wie gesagt, der Datenzugriff auf TikTok ist, ja, sage ich mal, beschränkt. Aber was wir gesehen haben von unserer manuellen Suche und von unserer Suche auf den anderen Plattformen, ist eben, dass dieser Anstieg in Videos, die mit diesem, in Anführungszeichen, nationalen Vergewaltigungstag zu tun haben, erst nach der Warnung der Senatorin kam und auch die mediale Berichterstattung, die sozusagen natürlich dann auch nochmal dieses Viralgehen befeuert hat, dass es erst danach passiert.
Da will ich ganz kurz einhaken. Diese Warnung der Senatorin war jetzt schon Thema. Worin bestand die Wahl? Also ja. War die im Fernsehen zu sehen oder was hat die gemacht?
Genau, also diese Warnung lag uns tatsächlich auch vor und die Senatorin hat, ich glaube, am Morgen des 24. oder des 23., da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, ein Schreiben an alle Berliner Schulen geschickt, in dem sie sozusagen geschrieben hat, liebe Kolleginnen, passen Sie auf, an diesem Tag, ich glaube, sie hat es einen verstörenden TikTok-Trend genannt und hat eben darauf hingewiesen, ja, dass das Vorsicht geboten ist und dass, ja, dass darauf zu achten ist, dass eben dieser Trend online umgeht.
Und war in dem Schreiben klar, dass es sich um einen Hoax handelt? Also hat sie davor gewarnt, dass Männer sexuelle Gewalt ausüben werden an diesem Tag? Oder hat sie davor gewarnt, dass es einen Hoax gibt, der Kinder verängstigen kann?
Eher Zweiteres, genau. Also ich meine, die Kommunikation darüber ist sowieso natürlich schwierig, direkt sofort richtig einzuordnen. Aber sie hat schon deutlich, also es war schon deutlich zu sehen, dass es sozusagen sich um einen Hoax handelt, allerdings nicht von vornherein. Also man müsste dieses Schreiben erstmal komplett lesen, um dann zu verstehen, okay, es gibt diesen, also ich glaube, dass den Lesenden schon relativ schnell klar war, dass es diesen Tag jetzt nicht wirklich gibt, sondern dass es sich eben um so eine Art Trend handeln würde. Allerdings wurde in diesem, also kann man das natürlich schon so, es ist schon so misleading, sage ich mal, dass man es so lesen kann, wenn man nicht genau weiß, ob das sozusagen der Trend ist oder wie so eine Art, ja, ob es jetzt der Trend ist, dass Menschen das wirklich machen oder ob es der Trend ist, dass davor gewarnt wird. Und was wir eigentlich gesehen haben, ist jetzt Weiteres.
Ja, da können wir gerne auch gleich nochmal drüber sprechen, wie schwierig das eigentlich ist. Ich glaube, wir merken das sogar schon in unserem Gespräch auch, ne? Dass wir immer so versuchen zu differenzieren. So, naja, aber das ist ja auch ein Hoax, und dass man jetzt nicht falsch verstanden wird. Super schwierig, aber ich wollte Sie jetzt gar nicht unterbrechen und auf eine andere Fährte führen. Wir waren ja gerade noch bei dem chronologischen Ablauf eigentlich, ne? Also es gab diese Warnung an alle Schulen in Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Dadurch hatte das dann auch nochmal ja irgendwie so eine Legitimation, glaube ich, ne? Das es handelt sich um eine wirkliche Gefahr, weil sonst würde ja nicht eine Politikerin davor warnen, ja, in so großem Stil. Und dann ist es in den Medien gelandet.
Richtig, genau. Und die haben wir uns auch angeschaut. Und zwar haben wir uns da die sozusagen das Engagement mit diesen, mit den 10 sozusagen am meisten mit engagten Artikeln angeschaut und haben uns da angesehen, was für Outlets das sozusagen sind, was für Seiten das sind. Da konnten wir feststellen, dass 4 von den 10, sage ich mal, relativ klar, also sehr klar dem rechten Spektrum angehören, so ein Blogformat vorrangig, und die anderen 6, sage ich mal, eher von der Ausrichtung her konservativ in Richtung rechts. Und da haben wir uns eben auch angeschaut, wie das Wording ist, wie das Framing ist, wie dieser nationale, in Anführungszeichen, nationale Vergewaltigungstag, also dieser Hoax, eben in den Medien präsentiert wurde. Und dabei haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel in einem dieser Artikel oder 2 sogar, weil ich glaube, das war der gleiche Autor, in 2 verschiedenen Outlets tatsächlich in der Überschrift oder so nicht mal die Anführungszeichen genutzt hat. Mhm. Und das ist natürlich, ja, höchst fragwürdig.
Eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung des Hoaxes auf TikTok haben auch Hashtags gespielt, hatte ich in dem Report gesehen. Können Sie dazu kurz was sagen, warum die so wichtig waren, dafür, dass das so viral gegangen ist?
Ich kann nicht genau sagen, warum das wichtig war, dass das viral gegangen ist. Ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur der Hashtags vielleicht. Allerdings, was wir beobachten konnten und was auch andere Forschung gefunden hat zu auch dem Trend in anderen Ländern oder zu dem Hoax in anderen Ländern, ist eben, dass wir auf TikTok insbesondere, dass da im Jahr, ich glaube 2021, der Hashtag April24 dann irgendwann geblockt wurde, eben aufgrund dieses Hoaxes. Allerdings andere Hashtags, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen, also beispielsweise April 24th oder einfach die Zahlen und das Wort vertauscht, die wurden nicht moderiert. Und so führte das eben dazu, dass, wenn wir uns die Hashtags angucken, diese insgesamt oder die Videos dazu insgesamt über 100 Millionen Views in anderen Ländern, da spreche ich jetzt nicht über den deutschen Kontext, generiert haben. Ja.
Ich habe noch, weil wir gerade jetzt bei TikTok sind, Sie hatten jetzt 2-mal schon erwähnt, dass der Zugang zu den Daten für die Forschung nicht so ideal ist, wie man sich das wünschen würde. Zum Verständnis, ist das nicht mittlerweile auch rechtlich geregelt, dass Plattformen eigentlich der Forschung Daten zugänglich machen müssen?
Ja, tatsächlich ist es innerhalb der EU, ich glaube, es ist Artikel 41 des Digital Services Act, ist es tatsächlich geregelt, dass die Very Large Online Platforms and Search Engines, dazu gehört auch TikTok, Daten zugänglich machen müssen für ResearcherInnen. Das Ganze ist aber ein sehr langwieriger Prozess. Und da werden ResearcherInnen nach wie vor große Hürden in den Weg gelegt und auch, ja, also gerade wenn es um sowas geht, wie so ein, ich sag mal, schnelllebiges Phänomen zu untersuchen, ja, ist es ziemlich schwierig. Aber auch dazu hat das ISD andere Veröffentlichungen von KollegInnen, die sich mehr damit beschäftigen, wo man auch nochmal reinschauen kann, was da die genauen Herausforderungen sind, was diesen Data Access angeht.
Ja. Na, ich finde es aber trotzdem wichtig, dass man das auch immer mal wieder erwähnt, ne? Das ist zwar theoretisch mittlerweile rechtliche Grundlage dafür gibt und sich aber in der Praxis zeigt, dass da immer noch große Hürden, hatten Sie gerade gesagt, ne, dass den Forschenden da immer noch große Hürden in den Weg gelegt werden. Ihr Report endet mit einigen Empfehlungen für verschiedene Akteure. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, TikTok jetzt als die Plattform, die Sie hauptsächlich untersucht haben, aber auch für Regierungen und Ermittlungsbehörden. Und auch für Medien. Vielleicht können wir da einmal kurz drüber sprechen, ja, zu welchen Erkenntnissen Sie gekommen sind. Was würden Sie den verschiedenen Akteuren, vielleicht angefangen bei TikTok einfach, weil wir gerade dabei waren, was wären da die Empfehlungen, um besser zu reagieren auf solche Phänomene?
Ich würde vielleicht noch eine Sache, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, gerne kurz erwähnen, weil wir gerade über die News-Outlets und die Berichterstattung darüber kurz gesprochen haben. Aber ich finde, das ist trotzdem ein elementares Element dieses ganzen Hoaxes, dass eben, und deshalb habe ich das auch mit der politischen Ausrichtung dieser Outlets gesagt, dass dieser Hoax auch politisch genutzt wurde. Was wir gesehen haben, ist, dass eben ein, ich sag mal, Stranger Danger Narrativ, Mythos reproduziert wurde, das quasi gewarnt wird vor dem bösen, fremden Mann, und das entspricht nicht der Realität. Also das ist kein, das lässt sich in Zahlen nicht belegen. Wir haben jetzt gerade gesehen, das neue Lagebild Gewalt gegen Frauen. Es hat wieder gezeigt, dass die größte Gefahr für Frauen und Mädchen und andere marginalisierte Gruppen insbesondere aus dem sozialen Nahfeld ausgeht. Partnerschaftsgewalt, also ein Riesenteil dieser Gewalt, ausmacht und dass die mediale Berichterstattung über diesen Hoax sich sozusagen diesen Hoax zu eigen gemacht hat, eigene politische Narrative und ein falsches Bild zu zeichnen. Und deshalb würde ich vielleicht damit so als erstes anfangen, als Empfehlung sozusagen für Medien, weil das eben so eine große Rolle gespielt hat bei diesem Rape Day Hoax, ist, dass immer noch dieser große Sensationsfokus da ist und diese emotional aufgeladenen Nachrichten und eben auch ja diese falschen Narrative, die gezeichnet werden. Da würde ich oder würden wir empfehlen, dass es eben diese journalistischen Guidelines, die es ja auch gibt für die Berichterstattung, beispielsweise über sexualisierte Gewalt. Denn natürlich handelt es sich in diesem Fall um einen Hoax, aber Betroffene können natürlich schwerst retraumatisiert werden, wenn sie mit solchem Content online konfrontiert werden, dass diese journalistischen Guidelines befolgt werden und es sichergestellt wird, dass das getan wird, dass klar unterschieden wird zwischen Fakten und Fehlinformationen und dass von vornherein, von der Überschrift an, kontextualisiert wird und dafür auch eine präzise und neutrale Sprache genutzt wird. So viel erstmal zu dem journalistischen Teil, was ich da für Empfehlungen aussprechen würde. Was TikTok angeht, haben wir ja jetzt, oder also TikTok sage ich jetzt mal stellvertretend als eine der Plattformen, auf denen dieser Hoax umgegangen ist und da wir uns das für unsere Untersuchung angeschaut haben, ist eben, dass wir eine adäquate Inhaltsmoderation, also sollte gestärkt werden. Genau, also die Inhaltsmoderation sollte gestärkt werden, sollte konsistent sein. Das sollte in den Policies verankert werden. Es sollten auch die Reporting-Mechanismen, das haben wir auch gesehen, umfassend bereitgestellt werden und dieses Phänomen von digitaler Gewalt und zum Beispiel auch genderbasierter Desinformation, was wir ja hier sehen, das sollte eben auch umfasst werden. Und den dritten Fokus oder die dritte Handlungsempfehlung für Regierungsbehörden ist eben das, wir reden ja auch oft über so Digital Literacy. Ich weiß ja auch, dass der letzte ClickSafe-Podcast sich damit beschäftigt hat und da sprechen wir oft über die Bildung für Kinder und Jugendliche und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, aber ich finde auch PolitikerInnen, EntscheidungsträgerInnen und deren Kommunikationsteams sollten Strategien zum Adressieren von Desinformation und von geschlechtsbasierter digitaler Gewalt entwickeln und es sollte da eine starke Zusammenarbeit meiner Meinung nach geben mit Medienanstalten, um eben solche Guidelines, die ich gerade erwähnt habe, zu entwickeln und sicherzustellen, dass diese eingehalten werden.
Ja. Ich würde mir gerne, also wir könnten zu jedem von den Punkten, die Sie gerade genannt haben, habe ich noch 2, 3 Rückfragen. Ich suche mir jetzt aber erstmal einen Punkt aus, wo ich direkt dazu fragen möchte, nämlich die Content-Moderation. Ich habe nicht mit TikTok gesprochen, ich habe auch nicht von TikTok irgendwelche Verlautbarungen dazu wahrgenommen. Ist jetzt nur meine Vermutung, wie die darauf reagieren würden. Und meine Vermutung wäre, dass sie sagen, wir können nicht oder wir wollen auch nicht auf unserer Plattform verbieten, dass Leute sich über bestimmte Themen austauschen. Zum Beispiel, wir wollen nicht verbieten, dass Leute warnen davor, dass Leute auf sich aufpassen sollen und sowas, ne, dass sie gute Tipps geben. Und das war ja aber gerade hier eigentlich das Problem, ne, dass ganz viel gewarnt wurde auch. Das ist auch eine Sache, die auch im Kontext mit anderen Fehlinformationen, also jetzt nicht nur mit diesem National Rape Day Hoax, sondern auch mit anderen Warnungen vor gefährlichen Challenges zum Beispiel in Social Media, wo das immer wieder vorkommt, dass es eine Unmenge an Videos gibt, die warnen vor einem Phänomen. Und genau, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, dass ja, dafür Regeln zu finden, dass man sagt, diesen Inhalt, der nicht wirklich jemanden in Gefahr bringt erstmal, also ruft ja nicht auf zu irgendwas Gefährlichem, dass man den wegmoderiert. Ne, weil dann ist ja ganz schnell, wäre dann eine Plattform auch diesem Vorwurf ausgesetzt, dass sie zum Beispiel, wenn sie jetzt generell das Wort Rape zum Beispiel verbieten würden auf ihrer Plattform, dann könnten Personen, die betroffen sind, nicht mehr über ihre Erfahrungen sprechen. Das wäre ein Problem. Ne?
Ja, also da machen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Auch etwas, was wir eben in unseren anderen Forschungen auch gesehen haben, ist, dass TikTok teilweise übermoderiert und dass teilweise Betroffenen Berichte, die eben ihre Erfahrungen teilen, übermoderiert werden, weil einfach Wörter gestrichen werden. Das geht natürlich nicht. Was in diesem Kontext vielleicht wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es bei der Moderation ja nicht unbedingt nur um die Entfernung von Inhalten geht, sondern man kann ja auch Warnhinweise hinzufügen. Beispielsweise sowas wie diese Information entspricht vielleicht nicht der Wahrheit und so weiter und so fort. Sowas sehen wir ja auch auf Plattformen. Und ich habe auch, bevor wir dieses Gespräch hier gestartet haben, auch nochmal auf der Website von TikTok geschaut. Die haben einen Leitfaden für Missinformationen und sie sagen eben, dass sie über ihre Community Guidelines, dass sie nicht erlauben würden, dass es zum einen Disinformation, also eben falsche Informationen mit der Absicht, falsche Informationen zu verbreiten und damit einen Schaden zu haben, aber auch Fehlinformationen, die vielleicht mit einer guten Absicht, wie ja vielleicht sogar diese Videos zum Rape Day Hoax verbreitet werden, dass sie das eben nicht auf ihrer Plattform dulden oder dass sie das prüfen. Und dass es tatsächlich scheinbar auch Inhaltskennzeichnungen gibt, wenn etwas noch ungeprüft ist. Und das haben wir eben auch nicht gesehen bei den Videos, ne? Dass da irgendwie steht, okay, wir sind gerade dabei zu fact-checken, gibt es dieses Phänomen, so dass schon mal eine gewisse Awareness für NutzerInnen da ist, okay, vielleicht handelt es sich hier um ein Phänomen, was es gar nicht gibt. So, und das ist ja auch eine Möglichkeit, solche Warnhinweise hinzuzufügen.
Ich würde gerne den einen Punkt nochmal ansprechen. Sie hatten gesagt, dass auch Erwachsene durchaus Hilfe brauchen bei der richtigen Bewertung von Informationen. Das finde ich interessant, weil, also gerade wir als ClickSafe haben ja auch ganz viel Unterrichtsmaterial zum Thema Informationskompetenz. Wie kann man das Kindern und Jugendlichen beibringen? Aber ja, es macht total Sinn, dass wir das nicht nur auf Kinder und Jugendliche beschränken, sondern dass auch Erwachsene da ganz viel Nachholbedarf haben.
Ja, genau. Also ich verstehe natürlich, dass man sagt, okay, in Schulen kann man gut, beispielsweise in Schulen kann man gut Kinder und Jugendliche darin schulen, wie beispielsweise unterscheide ich Disinformation von einer richtigen Information. Aber ich glaube, dass nur immer auf Kinder und Jugendliche diese Verantwortung zu schieben, nicht weit genug greift. Und dass wir jetzt im Fall des Rape Day Hoax gesehen haben, dass natürlich auch Erwachsene, aber vor allem in diesem Fall ganz spezifisch auch JournalistInnen und EntscheidungsträgerInnen auch diese Schulung brauchen und dass da auch nachgeholfen werden muss, wie kann ich etwas unterscheiden und wie kann ich darüber richtig kommunizieren. Zum Thema auch Erwachsenenbildung beim ISD haben wir unseren Business Council for Democracy, in dem meine Kolleginnen von unserem Action Workstream in Unternehmen gehen, unterschiedlicher Größen und dort aufklären über beispielsweise Verschwörungstheorien und über unterschiedliche Ideologien, wie man damit umgehen kann, wie man sowas erkennen kann und so weiter. Also ich finde, es ist auch ganz wichtig, eben nicht immer nur Kinder und Jugendliche in die Verantwortung zu nehmen, sondern da gesamtgesellschaftlich zu denken.
Ich will einmal ganz kurz berichten, also zum Beispiel der National Rape Day Hoax war auch bei uns damals ein Thema, sowas kommt auch bei uns an und dann ist die Frage, berichten wir darüber oder nicht. Wir haben uns dann damals dazu entschieden, weil man relativ schnell rausfinden konnte, es handelt sich um einen Hoax, dann nicht drüber zu berichten und nicht davor zu warnen. Wir sind auch eingebunden in ein europäisches Netzwerk, das InSafe-Netzwerk, das heißt, da konnte man dann auch schon relativ schnell über die Kolleginnen in anderen Ländern rausfinden, ne, dass das da schon mal ein Thema war und so. Also das hat dann ganz gut funktioniert. Wir sind aber regelmäßig konfrontiert mit Anfragen, zum Beispiel aus der Presse auch, wenn es um gefährliche Challenges geht. Vielleicht mache ich das einfach mal an einem konkreten Beispiel. Ich hatte jetzt noch mal im Vorhinein einmal recherchiert. Es gab Anfang des Jahres die Berichterstattung über die Paracetamol-Challenge. Die bestand darin, dass angeblich Kinder dazu angestiftet werden oder auch Kinder und Jugendliche, dass sie eine Überdosis Paracetamol nehmen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es konnten sich keinerlei Beweise dafür finden lassen, dass das wirklich passiert ist. Man hat nur ganz viele Warnvideos gefunden, also wo Leute davor warnen, dass man das nicht tun soll. Und auch ganz viel Berichterstattung darüber. Also das ist dann so ähnlich wie der National Rape Day Hoax. Aber was ist denn mit den Fällen, also zu dem Zeitpunkt, wo man es eben nicht weiß, wie soll man damit umgehen? Wie sollte ich am besten darauf reagieren, wenn ich das nächste Mal so eine Interviewanfrage bekomme?
Ich selbst komme nicht von einem journalistischen Hintergrund und kenne mich deshalb auch nicht allzu gut mit diesen Guidelines aus, die es gibt. Aber es gibt diese Guidelines ja. Und ich gehe davon aus, dass, wie Sie auch selber sagen, man kann ja mal schauen, okay, wie ist das? Gibt es diesen Hoax schon? Gibt es dazu schon Informationen? Gab es das schon mal in einem anderen Land? Das wäre beispielsweise, um es jetzt wieder auf den Rape Day Hoax in Deutschland zurückzuführen, das wäre wahrscheinlich keine große Sache gewesen, herauszubekommen, okay, es gab schon mal diesen Hoax, der wurde erfolgreich schon debunked in anderen Ländern. Und auch an der Stelle würde ich nochmal auf diese TikTok-Label eventuell, also das wäre jetzt aber von der Plattformseite, jetzt weniger von der Medienpädagogin-Seite. Aber da würde ich schauen, dass man eben sich weitestgehend informiert, was für Videos lassen sich durch alleine eine manuelle Suche irgendwie finden. Ne? Also ich meine, Sie sagten es ja selbst, dann schaut man irgendwie und guckt auf TikTok und findet vorrangig eben Videos, die davor warnen und wenige, die sozusagen selbst dazu aufrufen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und dann eben, wie gesagt, die andere Möglichkeit, auf andere Länder zu schauen, auf andere Kontexte zu schauen, vielleicht auch ExpertInnen zu Rate ziehen, die sich eben mit genau solchen Hoaxes auskennen. Das hätte man ja auch im Fall irgendwie der Warnung jetzt in Berlin auch so machen können und eben fragen können, okay, gibt es irgendwie eine Organisation oder gibt es ja ExpertInnen, die einschätzen können, was für eine große Gefahr jetzt von diesem, wie sie es ja genannt hat, verstörenden Trend ausgeht. Und steht es im Verhältnis dazu, eine Warnung rauszugeben? Steht es im Verhältnis dazu, einen Artikel zu veröffentlichen? Und wenn man sich dafür entscheidet, dann eben so, dass es eben nicht auf dieser Sensationsbasis funktioniert, sondern dass es tatsächlich informierte Sprache nutzt und auch eben vor allem eine traumasensible Sprache, wenn es um solche Themen geht wie sexualisierte Gewalt.
Ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Ich möchte trotzdem nochmal einen Aspekt einbringen, wo ich denke, das wird schwierig. Also bei so einer oberflächlichen Recherche sehe ich wahrscheinlich erstmal viele Artikel, die den Eindruck vermitteln, das gäbe es wirklich. Da mag im Text dann irgendwann auch mal drinstehen, wird berichtet oder es scheint so zu sein oder so, aber oft ergibt sich dann trotzdem für die LeserInnen das Bild, das gibt es wirklich. Und man muss halt dazu auch sagen, also das gilt, glaube ich, für die Artikel als auch für diese Warnvideos. Ich merke das selber, wenn wir über solche Themen berichten, das sind unglaublich klickstarke Artikel. Mhm. Ich kann das ja sehen auf unserer Webseite, wie oft Newsartikel angezeigt werden, wenn ich über das sind tolle Webseiten für Kinderberichte, dann klicken da ein paar Leute drauf. Aber wenn ich darüber berichte, neue tödliche Challenge auf TikTok, dann gehen die Klickzahlen sofort hoch. Also es gibt auch aus diesem Grund irgendwie ein Incentive, warum sowohl Medienhäuser als auch irgendwelche Blogs, als auch Privatpersonen auf Social Media darauf gehen, weil das einfach gut läuft. Ne?
Genau, und so, das ist natürlich eine große Herausforderung, weil genauso ja auch teilweise die Algorithmen funktionieren und die Recommender System, die eben bei einer Plattform wie TikTok wirken, dass das, was viel Engagement hat, und das sind eben sehr emotionalisierte oder emotionale Inhalte, dass genau die eben viel Engagement bekommen und genau die deshalb extrem vermehrt ausgestrahlt werden an die Nutzenden. Und ja, das ist eine riesige Herausforderung. Für die habe ich leider keine finale Lösung, wie man da am besten vorgeht, weil es natürlich, es ist ja dann immer die große Frage, okay, sollten Nutzende das ausgestrahlt bekommen, was sie sehen wollen, sage ich mal? Oder worauf sollte das basieren? Sollte das chronologisch funktionieren? Es gibt ja verschiedene Algorithmen, aber das ist bei TikTok eben genau das, was wir gesehen haben, dass diese emotionalisierenden Beiträge da nach oben gepusht werden. Und dass dafür aber genau Videos wie beispielsweise so Aufklärvideos, die etwas in Kontext setzen und die sagen so, Moment mal, vielleicht handelt es sich hierbei um einen Hoax, weniger Klickzahlen bekommen. Und das ist ja was, das wäre eine Möglichkeit.
Ja. Ich wollte Ihnen auch nicht aufbürden, dass Sie jetzt dieses Problem im Alleingang hier eben schnell im Podcast mal lösen. Ja, ich glaube, wir haben feststellen können, es ist kompliziert. Ich finde auch wirklich die Recherche super interessant. Also ich kann nochmal nur empfehlen, den Report, der ist auch gar nicht so lang, ne? Es sind, weiß ich nicht, 6-7 Seiten. Das muss man jetzt keine Sorge haben, dass man sich da stundenlang einarbeiten muss. Das kann man wirklich gut lesen. Ja, Frau Oehmig, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns diese Recherche vorgestellt haben und uns dann nochmal erklärt haben, was vielleicht gute Schritte sind, damit solche Hoaxes wie der National Rape Day sich zukünftig nicht mehr so verbreiten werden auf Social Media und in den Medien.
Ja, vielen Dank Ihnen für die guten Fragen.
Das war ClickSafe fragt für heute. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen ZuhörerInnen für die Aufmerksamkeit. Und wie ich auch schon erwähnt habe, wir haben über viele verschiedene Quellen auch gesprochen, um die es heute hier ging. Ich werde die alle verlinken in den Shownotes. Da kann man dann also gerne nochmal, wenn man sich noch weitergehend informieren möchte, wenn man selber noch ein bisschen recherchieren möchte, wenn man auch überprüfen möchte, ob das denn auch so alles stimmt, was wir hier erzählt haben, da auf jeden Fall gerne nochmal reingucken und diese Links auch nutzen. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
ClickSafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.